Sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Abend hier im Kepler Salon Linz an einer der Wohnstätten von Johannes Kepler. Ich darf Ihnen zuallererst unsere heutige Gastgeberin vorstellen, Frau Linda Dattel-Weidinger, geboren 1957 in den Vereinigten Staaten im Bundesstaat New Jersey, hat dann Germanistik studiert und Spanisch, am Goethe-Institut von Boston gearbeitet, an verschiedenen Schulen in Massachusetts unterrichtet, bevor sie dann im Alter von 25 Jahren, ich habe das nachgerechnet, das muss dann 1982 gewesen sein, nach Österreich gekommen ist, um dann als Fulbright Teaching Assistant in Linz-Auhof zu unterrichten. Und 85 hat sie sich dann entschieden, Österreich zu ihrer Wahlheimat zu machen, ist seither auch Moderatorin, Übersetzerin, und dann vor allem auch Prüferin für das Cambridge Certificate, Trainerin in der Erwachsenenbildung und auch als Lektorin an der Pädagogischen Hochschule und Fachhochschule in Oberösterreich tätig. Ihr Mann hat mir einen kritischen Blick zugeworfen jetzt, stimmt das so? Ja, und seit 2008 ist sie Vizepräsidentin und Kuratoriumsmitglied der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft. Also es ist auch die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft, die heute als Gastgeber hier auftritt in Person von Frau Linda Dattel-Weidinger. Und sie hat mir noch gesagt, etwas, was sie sehr stark motiviert hat, irgendwie da in dieser Gesellschaft aktiv zu werden, war 2008 der sogenannte Obama-Effekt. Also wie Barack Obama begonnen hat, als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen sich vorzubereiten, sich zu positionieren, hat sie sich dann entschlossen, hier aktiv zu werden. Und sie ist dann sogar in den Vorstand gewählt worden, der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft, mit dem Vorsatz, Obama zu begleiten während seiner Zeit als Präsident. Ich hoffe auch danach noch, ja. Gut, dann darf ich das Wort übergeben an die Gastgeberin, Linda. Bitte schön.
Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Kepler Salon in diesem ehrenwerten Lusthaus des Wissens. Ich habe die Ehre und die Freude, diesen Abend mit Professor Anton Pelinker mitzugestalten. Und ich möchte mich im Namen der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft sehr herzlich bei Norbert Traböger und seinem Team für die Kooperationsmöglichkeit bedanken. Meinen besonderen Dank gilt Herrn Johann Gutenbrunner, ohne dessen Engagement wir heute Abend in dieser Art und Weise nicht zusammengekommen wären. Johann Gutenbrunner ist gebürtiger Österreicher und von Beruf Gästeführer. Er hat unter anderem in den USA gelebt, wo er seine Frau, eine gebürtige Japanerin, kennengelernt hat. Sie haben eine Tochter und einen Sohn. Johann beschäftigt sich eingehend mit der Zeitgeschichte und deren Vermittlung. Er hat Tourismusmanagement an der Johannes Kepler Universität abgeschlossen. Und Johann, jetzt bitte ich dich, unseren Gastvortragenden Professor Anton Pelinker vorzustellen.
Ja, das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Wir sind ja gefragt worden, für den Kepler Salon als Gastgeber auch unsere kleine Kurzbiografie einzureichen. Und heute habe ich mir noch gedacht, na eigentlich, die Kurzbiografie von Herrn Professor so kurz und ich habe so viel geschrieben, ist eigentlich eine Schande, ja. Eigentlich peinlich, habe ich mir gedacht, ja. Naja, ich habe mich sehr gefreut, Bekanntschaft mit dem Herrn Professor Pelinker zu machen vor ein paar Jahren. Als ich an meiner Abschlussarbeit für die Universität gearbeitet habe, habe da auch eine Befragung durchgeführt und die Freunde von Yad Vashem haben den Fragebogen verschickt, wo der Herr Professor Pelinker auch Mitglied ist. Und ich war dann mehr als überrascht, als ich eines Tages in meinem Postfach, im elektronischen Postfach, eine E-Mail bekommen habe von Professor Pelinker mit einem ausgefüllten Fragebogen. Also das hat mich sehr, sehr ermutigt, diese Arbeit noch ernster zu machen. Ja, Professor Pellinger war ja schon einmal hier in Linz. War da jemand dabei 2009? Das war dann zu Wahlkampfzeiten, nicht wahr? Vor der vorletzten Nationalratswahl war das dann, ja, wo es dann auch um das Thema Wahlkampf ging, ja, und da habe ich ja Wahlkampagnen zwischen Werbung und Diffamierung war das Thema damals, ja, habe ich noch nachgeschaut. Professor Pellinger, geboren 1941, hat Rechts- und Politikwissenschaft studiert an der Universität Wien und an dem Institut für höhere Studien in Wien. Über drei Jahrzehnte hindurch, zwischen 1975 und 2006, war er Ordinarius für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck und von 2004 bis 2006 Dekan der dortigen Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie. Seit 2006 ist Professor Pellinger für Nationalism Studies and Political Science an der Central European University in Budapest. Ich habe darüber kurz gesprochen, auch das ist sehr interessant, das ist keine ungarische Universität, hat er erklärt, und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, auch dazu was zu fragen. Und er hatte zahlreiche Gastprofessuren in den USA, Belgien, Indien inne. Professor Pellinger Schwerpunkte liegen vor allem in den Bereichen Demokratietheorie und der Vergleich politischer Systeme und europäische Integration. Also die Frage, sind wir alle Amerikaner und warum? Bitte schön, Herr Professor Pellinger.
Dankeschön. Danke. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke vor allem für die Einladung zu diesem Vortrag und zur Diskussion im Kepler-Salon. Mein Titel sowohl für diesen Abend mit der dann hoffentlich auch lebhaften Diskussion und meines Buches soll klar machen, dass ich nicht davon ausgehe, dass die USA der Nabel der Welt sind, der alles bestimmt, sondern dass wir sehr ähnlich, wir, damit meine ich zunächst Europa, aber nicht nur Europa, sehr ähnlich den USA sind, dass die Unterschiede zwischen dem, was ich vereinfacht Amerika nenne, und gemeint ist zunächst immer die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika, und dem Rest der Welt tendenziell immer geringer werden. Ich werde das dann auch ausführen. Und dass wir daher eher von einer einheitlichen Welt ausgehen müssen, der freilich die USA in vielerlei Hinsicht eine Art Pionier- oder Vanguard-Funktion haben. Viele Dinge, die anderswo passieren, haben zuerst in den USA sich durchgesetzt. Und das hängt natürlich mit der Geschichte zusammen und dahinter stehen wieder Ursachen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, 1942 sitzt Josef Schumpeter, der war immerhin in jungen Jahren Professor an der damals östlichsten Universität Österreichs in Czernowitz, heute Ukraine. Dann war er kurze Zeit Finanzminister der neuen Republik Österreich, nicht sehr erfolgreich. Dann war er kurze Zeit Privatbanker, auch nicht sehr erfolgreich. Dann ist er zurück in die Wissenschaft gegangen, er war Ökonomieprofessor und ist dann in den 1930er Jahren Professor in Harvard geworden. Und in Harvard hat er 1942 ein Buch veröffentlicht, natürlich in englischer Sprache, aber dann auch sofort ins Deutsche übersetzt und in andere Sprachen, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Und das gilt als Klassiker der Demokratietheorie. Nun, der Hintergrund ist 1942. 1942 war fast ganz Europa entweder unter Kontrolle des einen totalitären Systems, das mit dem Namen Adolf Hitler verbunden ist, oder, wenn auch in dieser Zeit nur mehr ein Restbestand des anderen, mit dem Namen Josef Stalin verbunden. Das heißt, Josef Schumpeter schreibt über Demokratie, als die Demokratie aus europäischer Sicht offenkundig erledigt war. Drei Jahre später war es ganz anders. Der Faschismus, der Nationalsozialismus war historisch besiegt. Die Welt wurde sehr stark nun von den USA beeinflusst und damit von der Demokratie beeinflusst. Die Demokratie war zurück. Und es beginnt eine aus meiner Sicht unterm Strich eindeutige Erfolgsgeschichte der Demokratie in Japan. in der Bundesrepublik Deutschland, in Italien, ich würde auch Österreich hinzufügen. Einige andere Länder würden uns auch sofort einfallen. Warum? Genauso wie diese Erfolgsgeschichte zunächst nicht in Polen oder in Ungarn passiert, weil dort die Truppen der Roten Armee waren, beginnt die Erfolgsgeschichte der Demokratie in Japan, in Deutschland, in Italien, in Österreich, weil da Truppen der USA waren. Das heißt, die Demokratie als nunmehr erfolgreiches Konzept der Gestaltung von Politik hat sehr viel mit der Macht der USA zu tun. Ohne die USA, wir wissen natürlich nicht, wie es ausgegangen wäre, aber ohne die USA wäre die Geschichte sicherlich nicht so verlaufen, wie sie verlaufen ist. Und sie ist seit 1945 verlaufen im Sinne der Demokratie. Denn 1974-75 brechen die letzten spätfaschistischen Systeme zusammen, Spanien, Portugal, Griechenland, und werden ersetzt durch westliche Demokratien, liberale Demokratien. Im Sinne von Josef Schumpeter Demokratien, die Demokratie verstehen als Wettbewerb um Wählerstimmen zwischen zwei und mehr Parteien, Pluralismus. Und dann 1989-90, zunächst die polnischen freien Wahlen, Juni 1989, der erste Dominostein. Was tritt an die Stelle des kommunistischen Einparteiensystems in Osteuropa? Liberale Demokratien. Wettbewerb um Wählerstimmen. Das heißt, die Demokratie hat genau genommen seit 1945 einen erstaunlichen Siegeszug. Und ich behaupte, dieser Siegeszug wäre vielleicht auch ohne, vielleicht mit großen Fragezeichen, ohne die Weltstellung der USA erfolgt. Aber die Weltstellung der USA hat ganz wesentlich dazu beigetragen. Genauso, und wir sitzen in einer Stadt, da war 10 Jahre lang dieses interessante Konstrukt zu beobachten, dass man auf der Brücke nach Urfahr eigentlich vom amerikanisch besetzten Teil der Stadt Linz in den sowjetisch besetzten Teil der Stadt Linz gekommen ist. Und nun will ich überhaupt jetzt nicht bewerten, aber es ist ganz offenkundig, dass im Wettbewerb der Systeme das, wofür der amerikanisch besetzte Teil von Linz gestanden ist, sich gegen den, das andere Konzept, die zweite Welt, Volksdemokratie, kommunistisches Einparteiensystem, Marxismus, Leninismus sich durchgesetzt hat. Das ist dann ein Befund. Und ich finde, angesichts dessen, was wir wissen über Nationalsozialismus plus andere faschistische Systeme, was wir heute wissen über Stalinismus und Marxismus, Leninismus in der Praxis überhaupt, ist es vom Standpunkt der Menschenrechte, der Humanität, die relativ bessere Lösung für uns alle gewesen. Damit sage ich schon, wenn ich relativ sage, es gibt ganz bestimmt genug Kritik an dieser Demokratie. Es gibt genug Fehler, gerade auch an der amerikanischen Demokratie. Es geht nicht darum, eine perfekte USA an die Wand zu werfen. Das wäre völlig verkehrt. Die USA ist genauso fehlerhaft wie die österreichische Demokratie, genauso fehlerhaft wie die spanische oder die brasilianische oder die indische Demokratie. Aber sie ist genauso fehlerhaft, das heißt, sie ist so wie wir. Wir sind so wie sie. Wir sind alle Amerikaner, heißt, dass es so etwas wie ein Global Village gibt, in dem die Unterschiede langsam weniger werden. Vor allem aber ein Global Village, in dem die Demokratie, und da gibt es einen schönen Satz, the only game in town ist. Es gibt mit dem Zusammenbruch der Systeme sowjetischen Typs kein erkennbares globale Geltung beanspruchendes Gegenmodell. Man könnte diskutieren, ob Saudi-Arabien ein solches Gegenmodell ist. Ich bezweifle das, aber weil das ja von vornherein an eine einzige Konfession gebunden ist. Globales Gegenmodell. Das war der Marxismus-Leninismus, das war die Sowjetunion. Und die gibt es nicht mehr. Demokratie, the only game in town, und das ist auch nur so passiert, offenkundig, wegen der Weltmachtrolle der USA. Die USA haben wesentlich Einfluss genommen, ich füge gleich hinzu, natürlich aus Eigeninteresse. Nicht, weil sie die Europäer so lieb gefunden hätten, aus Eigeninteresse. Der Marshallplan 1947, ein wesentlicher Beitrag. Massive Investitionen amerikanischen Kapitals in Europa. Die von der Sowjetunion kontrollierten Regierungen haben sich geweigert, das amerikanische Geld zu nehmen. Die österreichische Regierung, obwohl damals noch in einem nicht voll souveränen Staat, vierfach besetzt, war bereit, das Geld zu nehmen. Übrigens, das war einer der Gründe, warum die Kommunistische Partei Österreichs aus der österreichischen Koalitionsregierung ausgeschieden ist. Der Marshallplan. 1949 die Gründung der NATO. Darüber kann man lang diskutieren, aber der Einfluss der NATO-Gründung war ganz wesentlich für die Stabilisierung Westeuropas. Wir dürfen nicht vergessen, 1948 ist die Tschechoslowakei, die zwischen 45 und 48 ein im Wesentlichen liberal-demokratisches System gehabt hat. Einem kommunistischen Putsch zum Opfer gefallen und ein kommunistisches Einparteiensystem wurde errichtet. Das heißt, während im Osten die Sowjetunion das Modell eines kommunistischen Einparteiensystems errichtet hat, haben die USA natürlich im Bündnis mit Großbritannien, im Bündnis, freilich mit einem lockereren Bündnis mit Frankreich, im Bündnis mit den neuen Demokratien in Westdeutschland und Italien, liberale Demokratien aufgebaut und gestärkt. Noch einmal, nicht aus Selbstlosigkeit, aus Eigeninteresse. Und ich behaupte, das war letztlich auch das Interesse der Gesellschaft, zu der wir gehören. Das politische System der USA, wie es entstanden ist, und immerhin haben die USA mit Abstand die älteste geschriebene, noch in Geltung befindliche Verfassung der Welt. Die neue Welt ist eigentlich eine sehr alte Welt, wenn wir auf die politischen Strukturen schauen. Die Verfassung von 1787 ist ein wunderbares Dokument, allein schon, weil jedes amerikanische Schulkind in der Lage ist, die Verfassung von A bis Z auswendig zu lernen. Weil sie so kurz ist. Hat jemand schon versucht, den Vertrag von Lissabon auch nur zu lesen? Geschweige denn, die, glaube ich, 400 Seiten auswendig zu lernen. Das wäre ein Äquivalent. Und auch die österreichische Bundesverfassung, eine der ältesten Europas, 1920 ist für den alten Kontinent alt, 1787 ist für den neuen Kontinent die Verfassung der USA, ist zu kompliziert. Das heißt, die amerikanische Verfassung hat etwas vorgegeben. Und die amerikanische Verfassung ist das Produkt dessen, was die Amerikaner Revolution nennen. Nun kann man darüber streiten, ob der Begriff Revolution gut angewendet ist für diese Unabhängigkeitserklärung und den Unabhängigkeitskrieg, den privilegierte britische Siedler gegen das britische Mutterland geführt haben. War das Revolution? Lange Seminare kann man hier anhalten. Die Amerikaner sehen das Revolution und es war insofern eine Revolution, als ein neues politisches System aufgebaut wurde. Und es wurde aufgebaut von Männern. Frauen haben damals weder in Amerika noch in Europa, mit Ausnahme einiger weniger regierender Frauen, keine Rolle gespielt. Also die Männer, die das geprägt haben, waren europäisch geprägt. Sie waren Kinder der europäischen Aufklärung. Sie waren zu einem Gutteil in religiöser Hinsicht Deisten. Das heißt, Christen, die aber der Meinung waren, dass das direkte Eingreifen Gottes in das politische Geschehen möglichst hintangehalten werden soll. Der Beginn des amerikanischen Säkularismus. Religiös, ja, aber bitte nicht zu viel in der Politik. Klammer auf, ob das die Tea Party heute auch versteht, könnte man fragen. Und übrigens, viele der Gründungsväter waren Freimaurer. Und fast alle waren Protestanten. Und ein Gutteil waren Sklavenhalter. Das ist natürlich ein Geburtsdefizit gewesen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Sklaverei Ende des 18. Jahrhunderts noch allgemein anerkannt war. Vom Papst. Und Großbritannien war das erste Land, das die Sklaverei um 1800 abgeschafft hat. Und Brasilien hat es 30 Jahre nach den USA abgeschafft. Das heißt, die Sklaverei war ein Grundübel, aber kein spezifisch amerikanisches Grundübel. Das heißt, die USA war geprägt von Leuten und am deutlichsten ist das bei Thomas Jefferson zu sehen, dritter Präsident der USA, Verfasser der Unabhängigkeitserklärung. Diese Gründungsväter waren geprägt von europäischer Intellektualität, von Diderot und Voltaire, von Edmund Burke und Immanuel Kant. Das waren also europäische Intellektuelle, europäisch geprägte Intellektuelle, die sich jenseits des Atlantik ein besseres Europa aufgebaut haben. Das war immerhin die erste Verfassung, die man demokratisch, die man jedenfalls republikanisch nennen konnte. Während in Europa die Revolutionen dann die Züge angenommen haben oder schon in England angenommen gehabt haben, in denen man den Königen die Köpfe abgeschlagen hat, in denen man einander umgebracht hat. Die Amerikaner haben auch dann einander umgebracht, aber zunächst nicht bei der Gründung der amerikanischen Republik. Und vor allem einige Muster umgesetzt hat, die prägend wurden für das Demokratieverständnis der Gegenwart. Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung aufbäumt wieder auf europäischem Denken. Auf John Locke, auf Charles Montesquieu. Das heißt, die USA, die Gründungsväter, die Verfassungsgeber von 1787, James Madison, der vierte Präsident der USA, als die entscheidende Figur im Verfassungskonvent, haben eigentlich Europa weitergedacht. Vereinfacht gesagt, bei allem Affekt gegen den britischen Monarchen, den man gerade losgeworden ist, den Unabhängigkeitskrieg, haben die USA die Verfassungspraxis Großbritanniens genommen, sie verschriftlicht und den König durch einen Wahlmonarchen ersetzt. Das war das so vereinfacht. Das heißt, weitergedacht, europäische Wurzeln. Und nach 1945 wurden die USA, und das ist jetzt ein Rückkopplungseffekt, ganz wichtig für das politische Denken und die Entstehung politischer Strukturen in Europa. Die Bundesrepublik Deutschland, ein Föderalismus, der nicht mehr primär auf dem Föderalismus der früheren deutschen Fürstentümer basiert. Preußen wurde zerschlagen zum Beispiel. Aber auch ein starkes Bundesverfassungsgericht. Das war das amerikanische Vorbild. Der Supreme Court wurde zum Modell für Deutschland und für Europa. Der Europäische Gerichtshof ist sehr stark das Äquivalent zum Supreme Court der USA. Frankreich 1958 gibt sich eine neue Verfassung wie der Fünften Republik. Und in weitem Umfang, wenn auch nicht vollständig, ist die Stärkung der Exekutive durch die Direktwahl eines starken Präsidenten aus den USA übernommen und prägt nun die fünfte französische Republik. Aber auch die Europäische Union. Die Europäische Union ist ein unfertiger Bundesstaat, der bottom-up entsteht. Das heißt, vorhandene Staaten schließen sich zusammen, zunächst zu einem lockeren Staatenbund wie die Konföderation in den USA bis 1787. Aus dem entsteht allmählich ein Bundesstaat, von unten nach oben entwickelt. Das ist in der EU alles unfertig und wer weiß, ob wir jemals so weit kommen. Es gibt das Argument, die USA haben auch erst geschafft, den unfertigen Bundesstaat zu vollenden nach dem Bürgerkrieg. Es gibt für Linguisten und Linguistinnen ein interessantes Beispiel. In den USA war bis zum Bürgerkrieg the United States of America im Plural. The United States of America are. Und nach dem Bürgerkrieg wird das, ohne dass das irgendwie verordnet worden wäre, zum Singular. The United States is. Das ist der linguistische Ausdruck einer Nationswerdung. Im Deutschen sagen wir noch immer, die Vereinigten Staaten sind. Aber in den USA sagt man, the United States is. Ganz interessant, das hat der Bürgerkrieg nicht bewirkt, aber der Bürgerkrieg war da eine Art Katalysator einer Nationswerdung, die sich auch so ausgedrückt hat. Übrigens, die europäische Antwort auf den Einwand, ja, ihr werdet mit eurem Einigungsbestreben ja nie so weit kommen, denn ihr braucht einen Bürgerkrieg dazu. Die europäische Antwort wäre, den hatten wir schon, genannt Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Die USA sind nicht perfekt, die USA haben Fehler und die Fehler sind klar zu benennen. Die Sklavenfrage, die in den USA zwar früher rechtlich gelöst wurde, mitten im Bürgerkrieg, die Emanzipationserklärung von Präsident Lincoln, früher als in Brasilien, früher etwas in Saudi-Arabien, aber später als in Europa. Die Sklavenfrage und die Folge der Rassendiskriminierung, Jim Crow, Segregation im Süden der USA, mit der erkennbaren schweren Benachteiligung von Menschen dunkler Hautfarbe. Alles das hatte der Sima Martin Lipset, einer meiner Lieblingsautoren, in seinem American Exceptionalism veranlasst zu sprechen, um 1990. Ja, das Problem der USA ist, dass wir eigentlich zwei Gesellschaften haben, eine weiße und eine schwarze. Das stimmt, aber immer weniger. Und da ist natürlich der Obama-Effekt ein interessantes Beispiel. Nicht Ursache, sondern Indikator, der anzeigt, was sich hier verändert. Vor wenigen Jahren, ich glaube 2008, kurz vor der Wahl Obamas, der Erstwahl Obamas, hat Tom Wolf ein Buch veröffentlicht, Back to Blood. Ein Roman, der in Miami spielt und die Gesellschaft von Miami zeigt als völlig segregiert. Da sind die kubanischen Spanier unter sich, da sind die aus Haiti kommenden Afroamerikaner, Frankophon unter sich, da sind die weiße jüdische Herkunft unter sich, da sind die weißen Anglos unter sich und genau genommen sind das Clans, die miteinander nichts zu tun haben, eine völlig segregierte Gesellschaft. Dieses Bild zeichnet Tom Wolfe und im gleichen Jahr wird Obama Präsident. Und wir wissen von den Daten, die Mehrzahl der amerikanischen Frauen hat für Obama gestimmt. Die Mehrzahl der jungen Amerikaner hat für Obama gestimmt. Die Mehrzahl der Katholiken hat für den Protestanten Obama gestimmt. Die Mehrzahl der Juden hat für Obama gestimmt, trotz seiner Konflikte mit der Regierung des Staates Israel. Die einzige Gruppe, die mehrheitlich gegen Obama gestimmt hat, und das gleiche 2012, waren die weißen Männer. Alle anderen haben entgegen der Analyse von Tom Wolfe, die viel versichert, dass die USA eigentlich keine Nation sind, sondern ein wildes Neben und Gegeneinander von Subnationen, haben eigentlich entgegen den Erwartungen, natürlich einige Monate vor der Wahl hat man schon damit gerechnet, dass Obama eine faire Chance hat. Aber wer hätte im Jahre 2000 gesagt, dass der Präsident nach George W. Bush ein Afroamerikaner sein wird? Das ist Wahnsinn, das wird noch 50 bis 100 Jahre dauern, wenn überhaupt. Ne? Acht Jahre später war es soweit. Das heißt, das zeigt die Entwicklungsfähigkeit und die Lernfähigkeit der amerikanischen Gesellschaft. Übrigens, Obama hat dann auch 2012 und schon ansatzweise 2008 den Konflikt mit dem katholischen Episkopat riskiert in der Abtreibungsfrage. Trotzdem hat die Mehrheit der Katholikinnen und Katholiken für Obama gestimmt. Das ist eine ganz interessante Analogie zu seinem Konflikt mit Premierminister Netanyahu bezüglich des Friedensprozesses im Nahen Osten. Trotzdem. Trotz allem und trotz Tom Wolfe. Es gibt also einerseits eine Entwicklungsdynamik, auf der anderen Seite gibt es natürlich weiterhin Rassismus. Natürlich sage ich, man wäre naiv, es anders anzunehmen. Denken wir hier nur an Europa, denken wir hier nur an die Roma in Ungarn, Rumänien, in der Slowakei und Serbien, in Bulgarien, die Diskriminierung der Roma. Das heißt, auch hier ist das, was wir in den USA zu Recht kritisieren können, etwas, das wir analog auch in Europa kritisieren können und kritisieren müssen. Allerdings ist kein Rom zum Regierungschef eines Staates geworden, obwohl Nicolas Sarkozy dem schon sehr nahe gekommen ist. Nicolas Sarkozy, ein Großelternteil ungarischer Rom. Ein Großelternteil griechischer Juden. Der perfekte Europäer, der als Präsident von Frankreich begonnen hat zu diskutieren, die Grenzen dicht zu machen gegen Roma. Also Sarkozy ist ein bisschen so etwas vom Versprechen her, von seiner Herkunft her, wie der Obama Europas gewesen. Es gibt Besonderheiten, die aus meiner Sicht zu kritisieren sind, die Todesstrafe. In Europa kann kein Staat Mitglied der EU, nicht einmal Mitglied des Europarates eines sehr losen Clubs werden, die Russische Föderation gehört dem Europarat an, der die Todesstrafe praktiziert. In den USA gibt es keine Verfassungsregel auf Bundesebene, sondern jeder Staat ist frei zu entscheiden und die Mehrzahl der Staaten praktiziert die Todesstrafe, seine Minderheit nicht. In Europa undenkbar. Ich würde das auf jeden Fall kritisieren, weil die Todesstrafe erkennbar, statistisch, analytisch wahrnehmbar kein Mittel zur Bekämpfung der Kriminalität ist. Aber wir dürfen auch nicht übersehen, dass die Französische Republik die Todesstrafe 1982 abgeschafft hat. So lange ist es noch nicht her. Ja? Also bis Mitterrand hat Frankreich die Guillotine praktiziert. Also es ist ein Entwicklungsprozess, der manchmal langsamer in den USA, manchmal schneller in den USA geht. Das ist zum ersten Mal in den USA, aber in den 1960er Jahren war ich erstaunt von den rigiden Geschwindigkeitsbeschränkungen auf amerikanischen Autobahnen. Deutschland hätte heute noch große Probleme damit. Ne? Auf der Autobahn, deutsche Autobahn, Freiheit des Bürgers. Umgekehrt, bei der Freiheit des Zugangs zu Waffen, Handfeuerwaffen, hat man aus guten Gründen den Eindruck, dass in den USA nachhinkt. Es gibt Beispiele, die auf Unterschiede verweisen, aber es ist nicht eindeutig so, dass wenn wir das einmal nur auf Europa und Amerika reduzieren, dass eine Seite des Atlantik der anderen immer nur nachhinkt. Das ist ein komplizierter Prozess. Wir sind alle Amerikaner. Das heißt, wir haben uns, wenn wir ein bisschen historisch denken, einen Prozess der Verwestlichung unterworfen. Ich nenne das bewusst Verwestlichung und nicht Amerikanisierung. China ist noch nie so amerikanisch gewesen wie heute. Durch die Übernahme eines Wirtschaftssystems, das jetzt nicht von Amerika übernommen wurde, aber im Großen und Ganzen marktwirtschaftlich-kapitalistische Züge trägt. Indien ist das Amerika Südasiens. Freie, geheime Wahlen, die zum friedlichen Regierungswechsel, die vor wenigen Wochen führen. Anerkannte Wahlen. Der Verlierer sagt, ich gratuliere dem Gewinner. Unsere Fußnote für mich ist das schönste Beispiel für die Stärke der amerikanischen Demokratie, John McCain. John McCain im November 2008 tritt in Arizona vor seine Anhänger und sagt, I've just called Obama and have congratulated him. Und es beginnen einige zu pfeifen. Peace. Obama liebt Amerika genauso wie ich es tue. Das ist Demokratie. Ob er es wirklich gedacht hat, er wird natürlich betroffen, die geärgert haben. Aber das ist der Stil einer Demokratie. Und in Indien ist das Gleiche. Die scheidende Kongresspartei hat vor wenigen Wochen der BJP, die die Wahlen gewonnen hat, überzeugend, fair, anerkannt, gratuliert. Das heißt, wir haben überall in der Welt, eben schon Japan und Deutschland und Italien 45, Ostmitteleuropa ab 1989, 90, aber eben auch in China ökonomisch und in Indien politisch ein Zusammenwachsen. Und ich nenne das eben nicht Amerikanisierung, sondern Verwestlichung. Ein Prozess, an dem die USA aber ganz wesentlich Anteil gehabt haben. Es gibt so etwas, und das ist schon der letzte Gedanke, den ich hier einbringen möchte, so etwas wie einen vulgären Anti-Amerikanismus. Das kennen Sie sicherlich, nicht? Wenn den USA wird vorgeworfen, warum habt ihr nicht Mubarak gerettet beim arabischen Frühling? Oder warum habt ihr Mubarak so lange gehalten? Den bösen Diktator. Das heißt, die USA, und das können wir jetzt bei der Ukraine wieder beobachten, tut doch mehr, tut doch weniger. In Syrien tut mehr, tut weniger. Das heißt, die USA sind in der Lage, dass sie, was immer sie tun, einen Sündenbock abgeben. Und das ist verständlich, weil die USA natürlich aufgrund ihrer ökonomischen und militärischen Macht Projektionen an sich ziehen, auf sich ziehen. Und dazu gehört eben diese Sündenbockrolle und dass man den USA vorwirft, zu viel und gleichzeitig vorwirft, zu wenig zu tun. Es gibt nur zwei literarische Beispiele. Eines ist der Noam Chomsky, der vielleicht für einige von Ihnen ein Begriff ist. Chomsky emeritierter Professor am Massachusetts Institute of Technology, ein weltweit anerkannter Linguist, Sprachwissenschaftler, schreibt ein Buch nach dem anderen, das Inhalt immer eine vernichtende Kritik der USA ist. Ich habe diese Bücher nie besonders geschätzt. Denn ich verstehe nicht, dass man ein Buch über die Rolle der USA im Kalten Krieg schreibt und nicht die Sowjetunion auch gleichzeitig kritisch analysiert. Ich verstehe nicht, dass man so tut, als wäre die USA und ihre Politik, an der es immer wieder genügend zu kritisieren gibt, insbesondere das Vietnam-Debakel, als wären die USA der einzige Akteur der Weltpolitik, der Fehler macht, der Schlimmes zu verantworten hat und nicht die anderen auch. Chomsky ist derartig auf Amerika fixiert und die Amerikaner respektieren seine Freiheit. Also niemand käme auf die Idee, Chomskys Bücher verbieten zu wollen in den USA. Auch das ist Amerika. Und der zweite ist der John le Carré, der britische Spionageautor, dessen Bücher ich meistens, vor allem die Smiley-Romane, ungeheuer schätze. Aber ganz interessant ist, die Smiley-Romane beruhen darauf, dass MI5, nicht, das ist ja diese britische Spionageagentur, in ständigem Konflikt mit dem KGB ist. Und hier wird für die 50er und 60er und 70er Jahre der Kalte Krieg gezeichnet, als ein Konflikt zwischen dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland und der Sowjetunion. Und wir alle wissen doch, dass in der Zeit der Gegenspieler der Sowjetunion die USA waren. Die USA kommen bei John le Carré in den Smiley-Romanen kaum vor. Und wenn, dann eigentlich nur sehr abfällig nebenbei. Irgendwie merkt man hier, dass ein so hervorragender Autor wie John le Carré irgendwie Schwierigkeiten hat zu akzeptieren, dass Großbritannien nur eine sekundäre Macht ist. Dass die eigentliche Macht, die der Sowjetunion gegenübergetreten ist zu seiner Zeit, die USA war. Ich höre schon auf mit einer Bemerkung, mit der ich auch mein Buch, glaube ich, ende, wenn ich mich richtig erinnere. Hannah Arendt. Hannah Arendt, Produkt des deutschen Bildungsbürgertums, Philosophin, bei Husserl, Jaspers und Heidegger studiert und promoviert, bei Jaspers promoviert, geht 1933, weil sie als deutsche Bildungsbürgerin den Arier-Nachweis nicht erbringen konnte, ins Exil. Und was wird sie? Sie wird Amerikanerin. Und ich behaupte, das ist kein Zufall. Wo hätte eine so intellektuelle Frau, geprägt vom europäischen, in dem Fall vom deutschen Bildungsgeist, sich nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere nach dem Holocaust zu Hause fühlen können, vielleicht in Israel, das war für Hannah Arendt nie eine Option, weil sie trotz ihres ambivalenten Verhältnisses zu Israel nie eine Zionistin war. Sie landete logischerweise in den USA, wurde amerikanische Intellektuelle, amerikanische Bürgerin und hat ihre wichtigsten Arbeiten dann als amerikanische politische Philosophin, politische Theoretikerin geschrieben. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass Amerika eben mit Europa verflochten ist, aber Europa auch mit Amerika verflochten ist. Danke für die Aufmerksamkeit.
Professor Tellinger, wir danken Ihnen für diesen interessanten, sehr lebendigen Vortrag. Ich könnte Ihnen lange zuhören. Aber jetzt beginnt die Diskussionsrunde, Frage und Antwort. Ich ersuche Sie bitte, auf das Mikrofon zu warten. Es kommt Frau Helmel vom Kepler-Salon mit dem Mikrofon zu Ihnen hin.
Mein Name ist Leach von Ottensheim. Ich war jahrelang in Amerika als Auswanderer an der Michigan State University unterrichtet, bisschen
East Lansing.
East Lansing von Ann Arbor. Und ich behaupte jetzt einmal ganz provokant, in Amerika gibt es keinen Rassismus. Und ich begründe es insofern, als es dort, wie genauso in Österreich, die Sozialdifferenz unterscheidet. Wenn jemand, ich habe einen Michigan State unterrichtet, bei Professoren, mit Professoren die und Kollegen eben, die schwarz waren, wo es schon die prozentuelle Einteilung gegeben hat, und dort ist man auf Du und Du und ist Freund mit allen, die ungefähr das gleiche oder ein sehr ähnliches Sozialverhalten haben, Sozialpositionen, ähnlich in der Art, im Sprechen, im Wissen und ähnliches. Das ist genauso in Österreich, genauso in Amerika. Ich habe einmal eine lange Fahrt nach New Orleans gemacht, da unten wurde gesprochen von White Trash, mit dem sich niemand abgibt, der in der Michigan State unterrichtet, außer er will ein paar Fragen beantwortet haben. Aber ansonsten sind die Unterschiede auf dem Gebiet die schlagenden Unterschiede. Also man unterrichtet genauso die Rasse wie die andere Rasse und es ist kein Unterschied bei ähnlichem bis gleichem Niveau und Anforderungen. Was anderes, ich war in den 70er Jahren drüben, 67 bis 73, Dezennien zurück und war dort unheimlich beeindruckt von vielerlei, von der Freundlichkeit, von der den Gesprächsführungen, von den Einkaufssituationen, von den Öffnungszeiten, von der Kleidung, vom Sport, von allem Möglichen und dachte damals, weit zurück, das wird nie nach Österreich kommen. Wir sind völlig anders. Und alles ist gekommen und alles, was es drüben schon gibt, wird noch kommen. Ich habe gerade zum Wochenende Amerikaner auf Besuch gehabt, die wieder ganz anders mit Kindern umgehen, wie wir zurzeit. Aber es kommt alles von drüben. Amerika ist die Speerspitze der Welt in fast allen Dingen. Eines, nur eines ist nach Amerika gekommen von Österreich, das ist der Fußball. Was leider von drüben bei uns nicht angenommen worden ist und drüben so wohltuend ist, ist Folgendes. Die Religionsgruppen sind privat. Die Kirchen stören nicht. Bei uns sind sie Diktatur bis zum geht nicht mehr. Ich sage es insofern, ich weiß, es gibt Gegenstimme da. Allein der Pfarrer von Oppenzheim, wenn Sie das interessiert, habe ich gesagt, muss die Turmuhr die ganze Nacht durchschlagen. So was gibt es in Amerika nicht. Es stört ja. Hat er gesagt, in seiner liebevollen Freundlichkeit hat er gesagt, da müssen Sie woanders hinziehen. Also, das muss sich gewaltig ändern. Dankeschön.
Wollen wir die Fragen bündeln oder möchten Sie?
Da machen wir zwei, drei vielleicht. Ja. Ich glaube, das ist
zwei, drei Fragen?
Ja.
Bitte.
Ja, mein Name ist Nausner und ich würde gerne Ihre Position, also wo Sie die USA als Demokratie exportierende Nation dargestellt haben, dieses Thema würde ich gerne ein bisschen differenzierter betrachten, weil die Geschichte zeigt ja, wenn man sich einige Nationen anschaut, wie zum Beispiel in Südamerika und auch in Asien und Europa, gibt es einige Beispiele, wo sich Menschen eigene Demokratien aufgebaut haben, die in sozialistische Richtung gegangen sind, dass die USA diese Demokratie nicht unterstützt hat und viel mehr dagegen gearbeitet hat und eigene Diktaturen, USA-freundliche Diktaturen eingesetzt hat. Und mich würde interessieren, was Sie dazu zu sagen haben.
Bitte auf das Mikrofon warten. Der Herr.
Herr Billiger, wenn wir alle Amerikaner sind, wie kommt es dann, dass die NSA bei ihrer Interpretation des Geheimgesetzes ihre Kommunikation als Nicht-Amerikaner als nicht erschützenswert erachtet und die von amerikanischen Staatsbürgern als erschützenswert.
Darf man jetzt drei?
Ja.
Erste Antwortrunde. Also ich gehe mit Ihrem Optimismus nicht so weit. Es gibt Rassismus in den USA, aber Sie haben nicht recht. Es gibt Segmente der amerikanischen Gesellschaft, die haben den Rassismus de facto überwunden. Dazu zählt die akademische Welt. Es gibt noch immer Rassismus, etwa demografisch. Das heißt Stadtteile in urbanen Ballungszentren, in denen verstärkt Schwarze zu wohnen beginnen. Die Folge ist ein Preisverfall. Nicht mehr so dramatisch wie vor 30 Jahren, aber noch immer. Das heißt, es wird der Wert einer Gegend und damit eines Grundstückes auch am Schwarz-Weiß-Verhältnis gemessen. Das ist schon auch Rassismus. Aber es gibt eine Entwicklung, und ich würde so sagen, die den Rassismus weniger macht. Und das ist ganz interessant, das ist schon die Untersuchung von Adorno und Co. aus den 1940er Jahren. Die schärfsten Rassisten im Sinne von aggressiven Vorurteil gegen Afroamerikaner sind die armen Weißen. Das ist der White Trash, das sind die Rednecks. Denn die haben einen einzigen Startvorteil in einer ungleichen Gesellschaft, die weiße Hautfarbe. Und diesen Startvorteil wollen sie nicht verlieren. Ein Beispiel, ich habe das auch so erlebt, also ich habe 1981 die erste Mal eine Gastro für den USA, das heißt, ich habe ein halbes Jahr gewohnt, übrigens in New Orleans. Und habe erlebt, ich bin kurz davor in Innsbruck in eine neue Wohnung gezogen und da hat mir ein Freund, ich kenne da jemanden bei der Postdirektion, der könnte dir ein Telefon schon in 4 Wochen verschaffen. In New Orleans bin ich gekommen und gesagt, sie können das Telefon dort abholen und anschließen. Heute ist die Protektion eines Beamten der Post- und Telegrafendirektion nicht mehr notwendig, um in Österreich nicht zu sagen. Aber in Österreich war das nie notwendig. Doch eine Bemerkung zum Sport, also als dass Österreich den Fußball in die USA gebracht hat. Ich bin natürlich hier sehr parteiisch, da bin ich auch also wirklich offen parteiisch, ich bin ein NBA-Fan. Und ich bedauere es, dass Basketball nicht so von Amerika nach Europa exportiert wird, schon teilweise auch, als ich das gerne hätte. Und das ist übrigens etwas, dieser Hooliganismus, den es in britischen, italienischen, gelegen nach österreichischen Fußballplätzen gibt, ist bei den großen Massensportveranstaltungen ja praktisch unbekannt. Zur US-Politik. Ich gebe Ihnen völlig recht, ich habe es auch irgendwo geschrieben. Natürlich, ich sage natürlich aus meiner Sicht selbstverständlich, und das ist kritisch festzuhalten, ist die Außenpolitik der USA Interessen gesteuert. Und diese Interessengesteuertheit der amerikanischen Außenpolitik bedeutet auch, dass in der Vergangenheit, und ich bin sicher, das ist nicht zu Ende, dieses Kapitel, auch Regime gestützt haben, in der Vergangenheit primär, die antikommunistisch sich gegeben haben. Zum Beispiel die lange faktische Unterstützung des südafrikanischen Apartheid-Regimes ist für mich besonders bemerkenswert. Als dann, interessanterweise, unter Reagan, aber Reagan war Präsident, als Gorbatschow Generalsekretär wurde, der Kalte Krieg an Bedeutung verloren hat, diese antikommunistischen, autoritären, diktatorischen Regime, die mehr oder weniger, direkt oder indirekt, die Stützung der USA gehabt haben, brechen Ende der 80er alle weg. Argentinien, Chile, Brasilien, Philippinen, Südkorea, Taiwan, etwas später aber auch, Südafrika. Das heißt, die Interessenlage der USA hat sich verändert. Aber das heißt eben auch, es wäre völlig verkehrt, aus meiner Sicht der USA sozusagen eine moralisierende Schönfärberei zu sehen. Die USA machen Machtpolitik. Klammer auf, ich würde versuchen, wenn Österreich die Macht hätte wie die USA, würde diese Machtorientierung nicht viel anders aussehen. Nur die USA haben halt mehr Macht. Und daher sind Dinge dort zu beobachten, zu kritisieren, die entsprechend auch hier im weitesten Sinn schwer zu kritisieren sind. Und ich sehe auch den größten Fehler der US-Außenpolitik nach 1945, das Vietnam-Abenteuer. Nicht? Noch mehr als die Unterstützung nicht-demokratischer Regime. Also insofern gibt es 2 Seiten der amerikanischen Außenpolitik. Die, von der Österreich massiv profitiert hat, und die, die etwa in Argentinien dazu geführt hat, dass eine besonders grausliche Militärdiktatur mit dem wohlwollenden Vorbeischauen und der indirekten Unterstützung der USA lange Zeit regiert hat. NSA. Also, ja, ich habe das eigentlich nie so ganz verstanden. Da bringen sich täglich in Syrien tausende Menschen einander um und einige in Europa empören sich, dass das Handy von der deutschen Bundeskanzlerin abgehört wurde. Bitte? Natürlich, er geht um Interesse. Natürlich, glauben Sie, entschuldigen Sie. Wir sitzen hier in Linz.
Warten Sie bitte auf
mich. Ich weiß schon, die Locona-Geschütze sind Noricum und nicht in Linz, aber hat mit Linz zu tun. Im irakisch-iranischen Krieg, eine verstaatlichte Firma, österreichische Waffenproduktion, an wen hat die Kanone verkauft? An Irak und Iran. Das heißt, wenn wir könnten, würden wir gerne Wirtschaftsspionage betreiben. Vielleicht tun wir es auch und wissen es nur nicht. Also, ich kritisiere das System, aber nicht die USA.
Haben Sie das Mikrofon noch?
Verantwortlich, also bitte. Verantwortlich ist natürlich eine Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, die zwar als die relativ erfolgreichere sich durchgesetzt hat, aber eindeutigere Schattenseiten hat, keine Frage. Und da dieses System sich besonders manifestiert, zugespitzt manifestiert in den USA, ist es dort stärker zu beantworten, also noch immer unbeantwortet, als die NSA-Sache aufgekommen ist. Und ich nie ganz verstanden habe, warum das Handy der deutschen Bundeskanzlerin so ein großes Thema ist. Hat Madeleine Albright 4 Jahre lang Botschafterin bei den Vereinten Nationen und 4 Jahre lang Außenministerin gesagt, als ich in den Vereinten Nationen tätig war, wusste ich, dass der französische Geheimdienst alle meine Telefongespräche abhört. Die Franzosen haben mit darauf gesagt, das stimmt nicht. Und so. Das heißt, es wird hier abgehorcht, auf Teufel komm raus. Gefällt mir das? Nein. Ich würde es nur nicht ausschließlich an den USA festmachen. Wirtschaftsspionage, Spionage gibt es. Gefällt mir das? Nein. Ist es individuell oder an einer Regierung festzumachen? Auch nein.
Ich glaube nicht, dass es hier um das Handy der deutschen Bundeskanzlerin geht. Ich glaube, es geht um das Handy von jedem Einzelnen in diesem Raum.
Also,
wir sind alle Amerikaner.
Ja. Also okay, vielleicht habe ich eine dickere Haut. Also wer an meinem Telefongespräch Interesse hat, den bedauere ich ein bisschen. Ne? Von mir aus. Aber ich gebe zu, es ist natürlich völlig anders, wenn ich hier in Alstom in Frankreich sitze und hier Verhandlungen führe mit der Übernahme. Das ist ganz, gebe ich sofort zu. Meine dicke Haut ist meine dicke Haut. Geht dick, ja. Nur die Bereitschaft, sich moralisch sofort zu empören, als wäre NSA sensationell auffallend und erst und einmalig, da komme ich nicht mehr so mit.
Moment, bitte, der Herr hier, der das Mikrofon in der Hand hat.
Nein, ich wollte Folgendes sagen. Sie brauchen sich nur die Gerichtsurteile in den USA anschauen. Und wenn Sie dann sagen, die Weißen werden nicht bevorzugt bei den Gerichtsurteilen und gegenüber den Schwarzen.
Ja, aber
Justiz war kein Thema von Ihnen. Justiz, ja, Rassismus.
Wissen Sie, was bei mir alles kein Thema war?
Nein, aber Justiz ist ein wichtiger Punkt. Justiz ist ein wichtiger Punkt,
Herr Professor. Ja, einverstanden.
Und das Zweite ist, dass bei diesen ganzen Diktaturen, die Amerika immer wieder gestützt hat, eingerichtet hat, wenn Sie eben an das Denken, an dieses, wie Sie sagen, grausliche System in Chile zum Beispiel oder auch im Iran. Was ich finde, ist das, dass die Amerikaner praktisch glauben, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sie glauben, sie sind ein Volk, das doch irgendwie ein auserwähltes Volk ist. Und darum konnten sie auch die Ureinwohner in Amerika, die Mexikaner und so weiter, das konnten sie alles machen, weil sie sind ein ausgewähltes Volk. Und sie haben die Macht dazu jetzt. Und die Franzosen mit den Amerikanern zu vergleichen in Bezug auf Wirtschaftsspionage, also ich weiß nicht recht, also das ist also nicht, also das. Und wenn Sie jetzt dann schauen, wenn Sie sagen jetzt, ja okay, der Terrorismus, ja bitte, wer hat Osama Bin Laden unterstützt, bitte? Wie hat das funktioniert? Der ist von selber auf die Welt gekommen sozusagen. Der mit amerikanischer Unterstützung ist der.
Also jetzt langsam verschwörungstheoretisch. Jetzt kommt gleich, dass der Mossad den 11. September gemacht hat. Ne?
Also Danke. Also ich möchte es gleich unterstützen. Also ich glaube auch, dass einfach die Amerikaner einfach Regime unterstützt haben, weil sie damit gehofft haben, die Leute an die Macht zu kriegen, damit sie Einfluss haben aufs Erdöl. Und diese Länder wurden unterstützt. Und da geht es in erster Linie um eine Wirtschaftslobby. Und ich frage mich ganz ehrlich gesagt, was die Demokratie in der USA tatsächlich noch wert ist, außer dass sie eine Gesellschaft unglaublich spaltet, dass es keine andere Parteien gibt als die Republikaner und die Demokraten. Es kann sich keine andere Partei etablieren, weil es unglaublich viel Geld dazu braucht. Also das muss man einfach auch klar haben, also dass Amerika jetzt, wo man sagt, das ist alles möglich, aber im Endeffekt geht es einfach ums Geld. Also das muss man einfach auch einmal so sehen, dass das nicht einfach nur alles so eitle Wonne ist. Und ich habe selber einige Monate in Amerika gelebt und ich glaube, dass es einfach zwei Welten gibt. Das eine ist die an den Städten, also New York, San Francisco, Boston, wunderbar. Aber wenn man da aufs Land schaut, also was da für unglaubliche Engstirnigkeit grassiert, also ich bin froh, dass ich nicht Amerikanerin bin.
Nehmen wir noch eine Frage dazu. Ja. Hat jemand noch eine Frage für diese zweite Runde?
Ja, ich möchte auch diesen Gedanken. Europa hat faktisch mit der Umstellung des ganzen Bildungswesens die Universitätsränge jetzt links liegen lassen. Nicht? Wir haben kein Magister mehr, wir haben kein Doktorat mehr, wir haben faktisch das amerikanische System übernommen. Das heißt, ich befürchte, wir werden alle Amerikaner in dieser Weise, dass also wir wirklich etwas relativ noch Unabhängiges aufgegeben haben zugunsten einer eher weniger qualitätsvollen Sache, soweit ich das jetzt beurteile, höre von jungen Leuten, die auf den Universitäten als Assistenten und so weiter arbeiten.
Ich fange gleich mit der Frage jetzt an. Also angesichts der Streuung von Nobelpreisen, nun kann man sagen, Nobelpreise zählen nicht, aber die österreichischen Universitäten wären froh, würden sie wieder in Nobelpreisränge kommen. Angesichts der Rankings, den die amerikanischen Spitzenuniversitäten einnehmen, fällt es mir schwer zu sagen, dass eine Amerikanisierung des österreichischen Ausbildungssystems schlecht wäre. Sie findet nur nicht statt. Das, was Sie sagen, ist Bologna. Das Bologna-System ist europäisch und ist in seiner 3+2 Orientierung am britischen System orientiert. Nicht amerikanisch. Bologna ist nicht amerikanisch. Bologna ist 3+2, 3 Jahre Bachelor, 2 Jahre Master und dann PhD. Das ist am britischen 3+2 Schritt und nicht am amerikanischen 4+1 Schritt orientiert. Aber wie gesagt, ich bin da der Meinung, wir sollten vorsichtig sein mit der Vorstellung, da wird ein großartiges europäisches oder österreichisches Bildungssystem amerikanisiert und gleichsam schlecht gemacht. Da wäre ich sehr vorsichtig. Zu den Gerichtsurteilen. Ich habe ungefähr 30 Minuten vorgegeben gehabt, ich habe ein bisschen länger gesprochen. Natürlich ist die amerikanische Justiz kritisierbar, fehleranfällig, drückt aus gesellschaftliche Missstände. Aber bitte, ein bisschen mehr Selbstkritik. In Österreich wurden die Kommandanten von Nazi-Ghettos, die erkennbar den Tod von tausenden Menschen angeordnet haben, freigesprochen. Das ist die Bitte? In der Regierung Kreisky waren 5 ehemalige Nationalsozialisten. Der Gründer der Freiheitlichen Partei Österreichs war ein SS-General aus Oberösterreich. Also ich wäre ein bisschen vorsichtig. Kritik an der US-Justiz sehr gerne und ich bin sofort dabei. Es gibt interessante Beispiele, wie etwa der Simpson-Prozess. Ich finde es ganz spannend. Simpson-Prozess ist jener amerikanische Footballstar, der, und jetzt wird es kompliziert, angeklagt wurde seine frühere Frau, die, er war schwarz, sie war weiß, umgebracht hat. Und dann hat es Prozesse gegeben und dann war die entscheidende Frage, wo findet das statt? Denn von dieser Gesellschaft werden dann die Geschworenen rekrutiert und die Verteidigung hat durchgesetzt, dass es in einer Gegend von Südkalifornien stattfindet, der Prozess, wo mehrheitlich schwarze Geschworene waren, und er wurde freigesprochen. Darauf hat es einen Zivilprozess gegeben und da haben hat die andere Seite durchgesetzt, dass der Zivilprozess woanders stattfindet, da waren die Mehrzahl der Juroren weiß und dort ist er zivilrechtlich verurteilt worden. Das ist Ausdruck einer komplexen, in sich zerklüfteten Gesellschaft. Aber ich bitte noch einmal, in einem Land, in dem ein Franz Murer freigesprochen wurde, in dem im Land Oberösterreich, ich bin ja sicher, ob es noch immer gibt, ein Anton Rheinthaler Bildungshaus gibt, irgendwo im Salzkammergut, ja? SS-General, Staatssekretär im Reichskabinett Adolf Hitlers, der ist sehr vorsichtig, wenn man hier nicht auch Selbstkritik hineinnimmt. Kritik an den USA, ja, aber bitte mehr Selbstkritik gegenüber österreichischen und europäischen Positionen. Übrigens, die Amerikaner gibt es genauso wenig wie die Österreicher. Es gibt immer solche und solche, es gibt Alte und Junge, es gibt Dumme und Gescheite, es gibt Rassisten und Aufgeklärte, es gibt alles Mögliche in den USA. Die Amerikaner gibt es eben nicht, sondern muss immer genauer hinschauen. Dass es zwei Parteien gibt in den USA, wird in vielen als Vorteil gesehen. Also ich kenne jetzt nur Diskussionen von Wahlrechtsreformen, die in Österreich, die genau das sagen. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich sage nur, es ist ein Diskussionsstoff. Dass Politik in den USA sehr teuer ist, halte ich für eine bedenkliche Entwicklung, die auch kritisch analysiert gehört. Nur so billiger ist der österreichische Wahlkampf umgelegt auf die Gesellschaft auch nicht. Die Explosion der politischen Kosten ist ein Demokratieproblem, das wir in den USA besonders aufmerksam beobachten können und sollen. Aber bitte, in Österreich ist die Situation nicht so wesentlich anders.
Bitte nehmen Sie bitte, das Mikrofon, wir möchten alle mithören.
Und die Wirtschaft unterstützt in Österreich keine Leute.
Also ich finde schon einen Unterschied, ob jetzt die Parteienförderung zum Großteil, natürlich wir alle Steuerzahler und Zahlerinnen irgendwie machen, oder ob das jetzt rein aus der Wirtschaft die Leute
also sind. Also rein aus der Wirtschaft
ist. Dann haben die keine Chance.
Na bitte, erstens einmal gibt es in den USA auch staatliche Wahlkampffinanzierung. Zweitens einmal, wenn das so einfach wäre, wäre Obama nie Präsident geworden. Also ein bisschen differenzierter. Bei aller Kritik an der engen Verflechtung von Geld und Politik. Das ist ein Demokratieproblem, aber kein Amerika-Problem. Und es ist nicht so, dass in Österreich wirtschaftliche Interessen nicht Einfluss nehmen würden. Also bitte, also ein Ernst Strasser ist kein Amerikaner. Ein Oberösterreicher übrigens, ne? Ein Oberösterreicher. Bitte? Ich glaube, der war nicht auf der Pay-List des CIA oder der NSA, ne?
Der Grund, warum wir so streng sind wegen des Mikrofons, ist, dass die Veranstaltung aufgenommen wird. Bitte, wir möchten alle auch mithören. Ihre Wortmeldung.
Entschuldigung, ich wollte mich zurück zu
Halten Sie bitte das Mikrofon.
Dieser Konstrukteur der Superkanone Bell wurde in Belgien liquidiert. Also der hat keinen Spaß gehabt mehr dann.
Entschuldigung, wer hat das?
Diese Noricum-Sache, diese Superkanone, der Konstrukteur,
Noricum, ja.
Der wurde in Belgien liquidiert. Also ja. Der hatte keine Freude mehr dann. Ratzfatz erledigt, ja. Und in Linz, also wenn Sie sagen, es gibt Nazis...
oder Lietzen.
Nein, das war der Bell.
Bitte?
Bell hieß der Konstrukteur der Kanone.
Bull.
Oder Bull. Genau, Richard Bull, ja. Kanadier war in Belgien, war der... Und in Linz gab es 2008 ein Treffen, ein geheimes Treffen von der NSA, diesen deutschen Rechten und Linzer Politikern. Ja, die sind im Bus raufgefahren, Linz Hauptplatz zum Büsselnberg. War ich zufällig Fahrgast. Also es ist immer noch irgendwo und also, es passiert nichts. Ja.
Also die Kanonen haben mit Österreich nichts zu tun?
Nein, die Kanonen wurden hier fabriziert, aber der Konstrukteur, der Pool, genau, der wurde liquidiert. Ja. Der hat... Okay.
Aber meines Wissens aber, ich bin wirklich kein Spezialist, wurden die Kanonen in Österreich produziert und von Österreich über Jordanien an den Irak und über Libyen an den Iran geliefert.
entschuldigen Sie bitte.
Und das war Anfang der 80er Jahre in der Regierung Kreisky-Zeit.
Ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Amerikaner, die USA, zu diesem Zeitpunkt den Irak unterstützt haben gegen den Iran. Ja. Und?
Ja, oder hat es nicht gestimmt? Aber es stimmt teilweise. Wer sind die Amerikaner? Ja, wer sind die Amerikaner?
Ja, und die USA, der Geheimdienst, CIA und so weiter. Die haben keine Waffen geliefert an den Irak. Die Amerikaner.
Habe ich das gesagt?
Ja, und dann schicken wir diese wirklich gute Kanone eben nach Iran. Und dann wollen die Iraner auch
Ich muss einmal klarstellen. Ich habe nie behauptet, dass die Amerikaner nicht interessengesteuert auch schlimme Regime unterstützt haben und wahrscheinlich noch unterstützen, dass die Amerikaner nicht interessengesteuert auch Konflikte für sich ausgenützt haben. Ich wäre nur vorsichtig, mein Argument war nur, das ist nicht spezifisch Amerikanisches. Aber jetzt ich nehme gern zur Kenntnis, dass also die Noricum-Kanonen nichts mit Österreich zu tun haben. Okay.
Mein Name ist Jauch. Ist klar. Hört man mich jetzt besser?
Ja.
Es kam ja schon ein bisschen heraus, wir sprechen von den Amerikanern. Richtigerweise müsste man vom Government sprechen. Und das Government ist ein ganz normales, imperiales Government. Es wird nicht umsonst, werden die USA zeitweise mit den Römern verglichen. Sie haben die Macht und sie setzen also ihre Eigenart durch, beziehungsweise es gibt natürlich bei den Vasallen, und Vasallen sind wir, vorauseilendes Gehorsam. Es ist so. Lächeln Sie nicht, das geht so weit sprachlich, dass man Handy erfindet, obwohl das ein US-Amerikaner gar nicht kannte, aber das sagt er Cellphone oder Mobile. Und es gibt andere Sachen mehr. Und wie ich dann einmal den Begriff Public Viewing hörte, habe ich meine Tochter, die in New Jersey lebt, angerufen, sagt, was heißt das? Sagt sie Aufbahrung. Aber das, nur als kleines Sinnbild, das ist ein ganz stinknormales Verhalten, das haben also die Gallier außerhalb des kleinen Dorfes genauso mit den, gegenüber den Römern gemacht. Die Amerikaner haben, nachdem sie mit hohen Zielen, mit der Verfassung, die Briten hinausgeschmissen haben, haben sie dann die Monroe-Doktrin erklärt und das war der Moment, wo sie selber in die Fußstapfen ihres Vorbildes Britannien gestiegen sind, weil Monroe-Doktrin, Amerika den Amerikanern heißt, ihr Europäer schmeiß ich mal aus Südamerika raus und das wären dann meine Kolonien. Nicht staatlich unbedingt, aber das hat natürlich United Fruit gemacht in Mittelamerika. Ja? Und eins ist auch, was die amerikanische Geschichte begleitet, sie werden immer überfallen. Schon die Indianer begannen damit, aber die waren ja bekannt grausam. Durch so einen Überfall zum Beispiel, das war der Überfall, das Attentat auf die USS Maine in Havanna 1898, hatte man Gelegenheit, die Spanier nicht nur aus Südamerika hinauszuschmeißen, sondern auch den US-Kontinent, also den nordamerikanischen Kontinent, bis nach die Philippinen zu erweitern. Sie müssen sich immer die Grenze der USA anschauen. Die Westgrenze, das ist kurz vor der Haustüre Japans, woraus wie das sich erklärt, der Gegensatz zu Japan und jetzt auch heraufkommend China. Es ist mit Demokratie, was Sie so hoch her, entschuldige, wenn ich mich so ausdrücke, erklärt haben, das ist mehr eine Erklärung eines Wirtschaftssystems, das sehr gut funktioniert und dass sich eine Politik leistet, die sie Demokratie nennt. Mehr ist es an und für sich nicht, bedingt durch den Calvinismus sehr weitgehend, der diese Arbeitsethik hatte. Und die Sowjetunion ist nicht vor der Demokratie in die Knie gegangen, sondern die konnten sich die Rüstung nicht mehr leisten. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich glaube, die Rüstung der Amerikas kostet vom BIP gerechnet, kostete damals 4-5% und die Russen haben also das Vierfache zahlen müssen. Das System war untauglich, ein Feldversuch von 60 Jahren im lebenden Objekt. Und das ist eigentlich noch eines, über etwas wird fast nicht gesprochen, dass diese Staatswerdung, Nation ist es ja keine, ging ja einher mit der Vernichtung der indigenen Bevölkerung, die Opferzahlen zwischen 15 und 25 Millionen. Die Amerikaner gehen nicht mit der Last durch die Geschichte wie die Deutschen mit der Last der Juden. Ja? Also es ist ganz einfach, weit weg von Demokratie, es ist imperiale Politik und sie ist bisher sehr erfolgreich und wir sind die Vasallen. Danke.
Reichen Sie bitte das Mikrofon gleich weiter.
Ich möchte gleich beim Herrn Jauch anschließen, also mein Name ist Franz Jandl aus Linz. Er vergleicht Amerika, das ist den Machtkonstrukt von Amerika mit dem Römischen Reich. Das finde ich sehr gut, denn auch um das Römische Reich herum, die Barbaren, die Gallier und so weiter, die haben alle Elemente des Römischen Reiches imitiert, lächerlich imitiert, also in der Kleidung, im Theater, in der Sprache, genauso wie wir erfinden ja englische Wörter, wenn es es noch nicht gibt, nur das Englisch klingt, heißt dort ganz was anderes. Warum ist das so? Weil die Gallier und alle, die haben den Krieg verloren. Das haben wir auch. Das sage ich jetzt einfach ganz emotional.
Wer hat den Krieg verloren?
Europa.
Das Deutsche Reich, der Nationalsozialismus hat den Krieg verloren. Gut. Wenn Sie das Europa nennen, bin ich sehr, eigentlich wirklich empört. Wenn Hitler Europa ist, das haben Sie ja indirekt gesagt, die europäische Demokratie hat auch dank der USA diesen Krieg gewonnen.
Darf ich fertig reden?
Naja, ich sag nur, Sie setzen Hitler mit Europa gleich und mit uns. Danke. Gut,
grundsätzlich, kriegshistorisch haben Sie ja recht.
Ah, danke.
Ja, Herr Professor, ne?
Bin froh, dass ich mir eine gute Note gebe.
Darf ich aber ausreden, ja? Also, diese Imitationspolitik, ja, die geht weiter, und zwar die geht global weiter. Und es traut sich ja kein Land mehr sagen, dass sie Diktaturen sind. Also auch Diktaturen, die bezeichnen sich demokratische Volksrepublik. Also dreimal irgendwas Demoskratien, dann Volk und dann noch Respublika, ne? Obwohl sie natürlich Diktaturen sind. Was ich sagen
wollte... Wen meinen Sie konkret?
China zum Beispiel.
Okay, wie behauptet das China Demokratie? Nein, kann aber niemand
meine Frage ist an Sie, wollen Sie wirklich dann Ihre politische Einsicht vielleicht mir da weiterhelfen können bei der Frage, wenn Sie das Römische Reich anschauen, die sind untergegangen, ziemlich rasch nach dem Höhepunkt, nach der Teilung und alle mit Ihnen und alle mit Ihnen, die rundherum waren, sehen Sie da nicht irgendwie Parallelen heute?
Herr Jauch, Sie wollten auch noch was sagen.
Also, zu der Frage mit der Befreiung und mit den Weltkriegen. Es war, glaube ich, Lloyd George, Premier der Briten um den Ersten Weltkrieg, der nach den Frieden, nach den Vorortefrieden von Paris gesagt hat, das ist kein Frieden, das ist ein 20-jähriger Waffenstillstand. Und wer also nicht sieht, dass dieser Frieden die eine der Ursachen war, dass es einen Hitler gab, da muss ich sagen, Herr Professor, dann sollten Sie ein bisschen nachdenken.
Ich werde wirklich interessanterweise erfahre unglaublich interessante Dinge hier.
Weil diese Frieden waren eben diese Folge. Und, das werfe ich den Amerikanern vor, oder bin ich dem Government, werfe ich es vor, Wilson, also nicht Woodrow Wilson, der Präsident, auf Basis dessen 14 Punkte die Mittelmächte damals kapituliert haben, aber die 14 Punkte wurden eben nicht exekutiert, hätte sie in der Hand gehabt, die europäischen Siegermächte, die bei ihm höchst verschuldet waren, zu disziplinieren. Er ist aber nach Hause gefahren und hat das nicht gemacht und hat diese Frieden, die keine Frieden waren und einen weiteren Krieg hervorgerufen haben, zugelassen. Danke.
Also jetzt, okay, zum Letzten fällt mir wirklich nichts mehr ein. Es ist natürlich, es entspricht einem bestimmten Narrativ, Hitler Deutschland zurückzuführen auf die alliierten Fehler im Ersten Weltkrieg. Und das halte ich für eine ungeheuerliche Geschichtsverfälschung.
Von Heuss geschrieben.
Wer hat das geschrieben?
Heuss, Theodor Heuss.
Okay, wer immer ist, entschuldigen Sie einmal. Wer immer was schreibt, irgendjemand hat immer was geschrieben. Aber den Nationalsozialismus aus der Verantwortung Deutschlands und Österreichs womöglich den Amerikanern vor die Tür zu legen. Das ist eine ungeheuerliche Verfälschung.
Verstehe ich falsch. Die Grundlagen dafür.
Die Grundlagen kann man auch beim Christentum sehen, wenn Sie so wollen.
Okay. Das ist nicht akademisch.
Ja, danke, dass er. Okay. Aber jetzt muss ich ein paar Dinge doch, die ernster sind. Die englische Sprache. Die englische Sprache wird zur Lingua Franca. Und das hat natürlich was mit den USA zu tun. Aber das ist auch, und da gibt es auch entsprechende Untersuchungen, etwas mit Pragmatismus zu tun. Wenn Sie heute etwa in Österreich Spanisch lernen und in ein Hotel in Tokio gehen, werden Sie mit Spanisch der Rezeption vermutlich nicht verstanden werden. Wenn Sie Japanisch lernen, werden Sie im brasilianischen Hotel nicht verstanden werden. Aber überall werden Sie verstanden werden, wenn Sie Englisch verwenden. Das heißt, Englisch ist der Ausdruck eines Zusammenwachsens des Global Village. Und dann kann man verschiedener Meinung sein, ob das gut oder schlecht ist, aber es macht Sinn. Und gerade in Ost-Mitteleuropa, es macht Sinn aus Eigeninteresse, dass die junge Generation, die bildungsorientierte junge Generation, etwa in Ost-Mitteleuropa, alle Englisch lernen. Aus Eigeninteresse. Das ist die Lingua Franca und das ist gut oder schlecht, aber ich behaupte einmal, wahrscheinlich ist es unausweichlich und nützt auch der Kommunikation im Global Village. Stichwort Internet. Also die Debatten über das Unrecht, das die amerikanische Politik am American Government angestellt hat, die kann man überall in den USA bestens nachlesen. Es gibt ein wunderbares Monument, das den letzten großen Sieg Little Bighorn darstellt von den USA. Es gibt massive Kritik am mexikanischen Krieg 1846-48 in den USA. Das in den USA gibt es jede Menge komplexer Diskurse und kritischer Selbstreflexion. Die USA haben eine Geschichte einer Großmacht, die ihre Interessen mit Brutalität durchgesetzt hat, Klammer auf, wie europäische und nicht-europäische Großmächte außerhalb der USA auch. Mein Argument ist nicht, dass die USA besser sind. Mein Argument ist, dass sie im Prinzip nicht anders sind. Die Sowjetunion hat natürlich den Systemkonflikt verloren, wirtschaftlich, technologisch. Ich habe nie behauptet, dass es eine Demokratie war. Ja. Aber diesen Systemwettbewerb hat zum Beispiel Khrushchev ausgerufen, der noch Ende der 50er Jahre, der wird die USA überholen. Und die Folge ist bekannt gewesen. Die Sowjetunion war nicht wettbewerbsfähig im friedlichen Wettbewerb der Weltsysteme. Und es wäre ein bisschen wertend. Für mich sagt das etwas aus, dass in der Sowjetunion sowohl in der Khrushchev als auch in der Brezhnev-Ära, von der Stalin-Ära will ich gar nicht reden, dass in der Sowjetunion die Ausreise praktisch unmöglich war. Während in den USA die Einreise immer ungeheuer schwierig war. Das war Ausdruck der Attraktivität der Systeme. Wer wollte in großer Zahl in die Sowjetunion auswandern? Wer wollte auch aus Österreich immer wieder in großen Wellen in die USA einwandern? Das sind individuelle Lebensentscheidungen, die etwas über die Wahrnehmung aussagen, über den Wert der Systeme. Und das hat etwas mit Humanität und mit Menschenrechten zu tun. Die Unterdrückung der indigenen Völker ist ein europäisches Verbrechen, keine Frage, aber es ist nicht der Holocaust. Ich würde dringend davon abraten, ich würde es äußerst intellektuell unredlich halten, das gleichzusetzen. Bitte? Die Begründung, niemand hat in den USA je versucht, indianische Großeltern bei anderen festzustellen, um diesen Menschen dann umzubringen. Das ist der Unterschied. Und diese Gleichsetzung ist letztlich bewusst oder unbewusst intendiert oder nicht intendiert eine Apologetik des Nationalsozialismus. Okay.
So, der Herr hinten und ja, dann die Dame und dann Toni. Du kriegst noch ein Mikrofon.
Ich hätte gerne vom Vortragenden einen Kommentar zu folgender Tatsache, dass die Harvard-Universität hat festgestellt, dass Amerika, die Vereinigten Staaten von Amerika, heute de facto jetzt eine Oligarchie sind. Das hat die Universität von Harvard festgestellt. Und von der Moderatorin würde ich gerne wissen, was sie von Obama hält, den Friedensnobelpreisträger, von dem folgendes Zitat kommt: Ich bin gut in Leute töten. Es ist Fakt, also ich erfinde nichts. Das kam sogar in der Kronenzeitung sogar, wurde es abgedruckt. Sie sind super. Nicht, dass ich die Kronenzeitung schätze, aber Sie finden es überall. Sie können es gerne im Internet suchen, das ist ein Zitat, das so abgegeben wurde. Und da müsste ich von Ihnen auch einen Kommentar dazu haben. Was Sie davon halten?
Bitte.
Ja, ich würde gerne kurz, Sie haben es eben angesprochen, Deutschland und Österreich mit dem Dritten Reich. Es sagen viele hier die Deutschen oder Deutsch. Ich hoffe, es geht um die deutsche Sprache, damit es sozusagen Deutschland und Österreich inkludiert. Das wäre mir sehr wichtig als Deutsche hier zu sagen. Und andererseits finde ich schade, dass das Thema wir sind alle Amerikaner so abdriftet ins Dritte Reich und nicht in die Zukunft guckt. Das ist für mich leider sehr, sehr, sehr schade. Leider sehr, sehr schade, dass das so abgedriftet ist ins Dritte Reich und nicht in die Zukunft guckt. Wir sind Amerikaner. Und das finde ich schade. Danke.
Mein Name ist Wagner. Ich bin alt genug. Ich habe die NS-Zeit als Jugendlicher erlebt und möchte daher diese Äußerung, wir haben den Krieg verloren, empört und aufs Schärfste zurückweisen. Lesen Sie vielleicht in der Literatur das berühmte Gedicht, wenn wir den Krieg gewonnen hätten. Da werden Sie dann gescheiter und vorsichtiger.
Bitte. Weil Sie gesagt haben, wir haben den Krieg verloren.
Sie haben gesagt, wir haben den Krieg verloren.
Aber wie haben Sie gesagt,
wir haben den Krieg verloren und das ist ein Skandal.
Und Sie glauben, wir haben den gewonnen, oder?
Na sowieso. Na
sowieso.
Sie haben den gewonnen.
Wie nicht? Wir? Europa? Das ist eine... Na bitte.
Ja, ich glaube, ja, wir können jetzt noch ein paar Minuten, bitte.
Vielleicht doch diese Oligarchie- und Demokratiefrage. Ich habe am Beginn Schumpeter zitiert. Es gibt natürlich über das, was
Demokratie... Ich bitte kurz noch um Ruhe.
Es gibt über das, was Demokratie ist, natürlich viele dicke Bücher. Ein bisschen habe ich mich auch an dieser Bücherflut beteiligt. Aber Demokratie beginnt einmal sicherlich mit Pluralismus, mit offenem Wettbewerb um Wählerstimmen. Das allein erschöpft sich nicht darin, aber ohne ein Mehrparteiensystem und freie Wahlen gibt es keine Demokratie. Das allein ist es noch nicht, aber das ist der Anfang. In diesem Sinne erfüllen die USA wie die Republik Österreich, Klammer auf, auch dank des Ausganges von 1945. In diesem Sinne erfüllen die USA und die Republik Österreich die Minimalvoraussetzungen für Demokratie. Was eine Oligarchie ist, das ist dann schon wirklich, da verlieren wir uns ziemlich sinnlos. Ich behaupte einmal, die USA, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, einschließlich Österreichs, erfüllen die Minimalvoraussetzungen für die Demokratie. Deutschland und Österreich, also gibt es von meinem, ich habe relativ wenig verehrte Lehrer, aber einer ist August Maria Knoll, der hat einmal gesagt, der Nationalsozialismus war das Bündnis der österreichischen Narretei mit dem preußischen Schwert. Die Norden sind aus Österreich gekommen, die Effizienz ist aus Preußen. Da ist was dran, nicht? Aber natürlich können wir nicht angesichts der Befunde, zum Beispiel ein Murer-Urteil, wäre in den 1960er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland nicht möglich gewesen. Warum? Weil die Alliierten dafür gesorgt haben, dass die westdeutsche Justiz von Nazis gesäubert wird, und in Österreich hat die österreichische Regierung nicht dafür gesorgt. Das heißt, auch das ist ein Einfluss der Alliierten und nicht zuletzt eben der Amerikaner. Die Zukunft, ja, mein Bild ist eben ein sehr Global Village Bild. Die nationalen Unterschiede werden tendenziell geringer. Und das war auch mein Eingangsbild, dass Japan, Indien, Brasilien und mehr oder weniger ganz Europa heute einander ähnlicher sind, als sie das je waren. Politisch, ökonomisch, kulturell. Ich war einmal in Los Angeles 1999, als gerade die NATO Serbien angegriffen hat wegen des Kosovo, und hat eine Schulklasse in Los Angeles hat mir die letzten Mitteilungen von Pristina erzählt, weil sie im Internet Kontakt mit einer Schule in Pristina war. Das heißt, das wächst zusammen. Die Unterschiede werden geringer. Und mein Buchtitel ist natürlich als Provokation gemeint. Wir sind alle Amerikaner. Wir werden immer weniger verschieden. Aber das muss man auch so sehen. Und es gibt eine Neigung, Unterschiede zu erfinden. Sigmund Freud nennt das den Narzissmus der kleinen Unterschiede. Wir lieben die kleinen Unterschiede. Wir wollen doch so anders sein. In Wirklichkeit sollten wir akzeptieren, dass wir immer weniger anders sind. Und ich behaupte einmal, unterm Strich ist das eher gut als schlecht. Danke.
Linda, magst du noch was sagen?
Professor Pelinka, nochmals vielen herzlichen Dank, dass Sie heute nach Linz gekommen sind. Es war für uns eine Bereicherung. Und ich darf noch ansagen, Ihr Buch ist am Büchertisch von der Alex Buchhandlung zum Kaufen. Und in diesem Buch bringen Sie viele historischen Analysen und persönlichen Erfahrungen in den USA. Und der Leser sieht, wie sich die USA und ihre Bedeutung für die Welt entwickelt haben. Sie haben dann die Gelegenheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Buch persönlich von Professor Pelinka signieren zu lassen. Danke vielmals für Ihr Kommen und für Ihr engagiertes Mittun. Dankeschön.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Zeit geht in 2 Minuten zu Ende. Professor Pelinka nach Linz einladen wollte. Ein Grund, warum ich Sie einladen wollte, ist, wenn man durch die Stadt geht, was mich verwundert ist, man findet Tafeln an vielen Häusern, nicht nur Linz, in ganz Österreich. Dieses Haus wurde in den Kriegsjahren 39 bis 45 zerstört und aus Fondsmitteln des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau im Jahr 1954 oder wann auch immer unter Bundeskanzler Julius Raab wiederhergestellt. Ich habe noch keine Tafel gefunden, die daran erinnert, dass irgendwas, zum Beispiel Voestalpine oder Skilift, irgendwas mit Mitteln aus dem Marshallplan geplant wurde. Professor Pelinka hat auch dazu geschrieben, und ich finde das sehr wichtig, dass wir uns auch daran erinnern. Und ich betrachte den Titel, wir sind alle Amerikaner, wir sitzen alle in einem Boot. Im Grunde geht es um die Menschheit bei all unseren Problemen. Danke vielmals fürs Kommen, schönen Abend noch.
Sie hörten eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 23.06.2014, Beginn 19:30 Uhr, zum Thema Wir sind alle Amerikaner. Vortragender Anton Pelinka, Gastgeberinnen Johann Guttenbrunner und Linda Tattel-Weidinger.